Lieben an den Bildschirmen, die hei, da im Gottesdienst. Die Rahmengeschichte aus Lukas 17, die wir gehört haben, die hat schon ein paar spezielle Nebentöne, die den Hauptpunkt noch ein bisschen umrahmen oder vielleicht auch noch ein bisschen verstärken. Ich denke, von diesen Sachen berichtet der Lukas ganz bewusst. Das ist einmal die Situation von Aussetzungen. Also ich denke, seit wir die Corona-Zeit durchlebt haben, empfinden wir vielleicht wieder ein bisschen anders. Und wir können uns das eher vorstellen, was es heisst oder was es dort mal geheissen hat für Kranke, für Aussetzige, wenn sie von der Gemeinschaft ausgeschlossen worden sind. Wenn sie keinen Kontakt mehr können aufnehmen oder nur noch auf Distanz. Das heisst ja bei diesen 10, sie haben von Weitem, wo sie Jesus gesehen haben, gerufen, um ihm ja nicht zu nahe kommen. Wir haben in der Zeit von Corona keine Psyche mehr im Altersheim dürfen machen. Es hat immer wieder Einschränkungen gegeben. Wir sind da ziemlich weit auseinandergesessen, wenn wir überhaupt Gottesdienst haben dürfen halten. Oder ich denke an unsere Familienweihnachtsfeier 2021, wo sich nicht mehr als 5 Personen haben dürfen in einer Wohnung treffen. Dann haben wir halt bei meinem Sohn im Wintergarten Weihnachten gefeiert. In Winterkleidern, mit Kappen, mit Händchen. Ein super Menü, Kürbissuppe, Brot und heisse Getränke. Und ich habe dort gedacht, und das an Weihnachten. Das war früher kaum vorstellbar gewesen. Aber es war eine gute, eine positive Erfahrung gewesen. Aber man kann sich so vielleicht ein bisschen mehr reindenken, was das früher geheissen hat für jemanden, wo aus medizinischen Gründen einfach ausgeschlossen worden ist. Da kommt der nächste Nebenton. Und das war ein Samaritaner. In dem Text liegt auf dieser Bemerkung auch noch so, dass irgendeiner von diesen 10 ist retourgekommen, sondern ausgerechnet einer von dem, was man es am wenigsten hätte können erwarten. Und bei den Unterschied oder die Differenzen zwischen den Juden und den Samaritanern, da geht es nicht einfach nur um das, was wir bei uns so als Nachbarschaftssticheleien kennen zwischen Dörfer und Quartier, sondern es ist grundsätzlicher. Also, als ich auf Schaffhausen gekommen bin als Pfarrer, hat man mir dringend geraten, verwechsle nicht Hallau mit Oberhallau. Das geht nicht. Konflikt zwischen den Juden und den Samaritanern hat aber noch viel grösseren, einen grundsätzlich religiösen Hintergrund. Nach der Eroberung durch die Assyrer ist der Norden von Palästina mit fremden Siedlern neu besiedelt worden. Die haben zwar den Gott Israels verehrt, sind aber von der Jerusalemer Gemeinde nicht anerkannt worden. Ja, sogar Kontakt mit ihnen sind abgelehnt worden. Und so kommt es zu der Trennung von den Provinzen Samaria und Judäa und zum Wunsch der Samaritaner, also wenigstens wollten wir auch ein Heiligtum haben. Und so ist der Tempel auf dem Garizim entstanden. Aber die Feindschaft ist so grundsätzlich, so krass gewesen, dass es sogar kriegerische Auseinandersetzungen gegeben hat. Und im Jahr 828 vor Christus haben sie sogar den Tempel zerstört. Zur Zeit von Jesus, auch dann, haben die Juden nicht mit Samaritanern verkehrt. Das beschreibt auch Johannes im Evangelium bei der Frau am Jakobsbrunnen. Die samaritanische Frau sagte zu ihm, zu Jesus, wie kannst du als Jude mich, eine Samaritanerin, um Wasser bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Weg, Kontakt, nichts. Ich habe das ein Stück weit in diesen Ferien erlebt. Wir sind als Familie an einem Seilbändchen angestanden. Es waren so 4 Sessel. Man hat immer wieder so in die, ich kann fast sagen, die Melchböchse rein müssen, um dann nachher aufs Bändchen zu gehen. Und vor uns hat es eine riesige jüdische Gruppe gehabt. Sehr orthodox, aber auch zum Teil moderat. Und wir sind am Ende dieser Gruppe gewesen. Und dann sind vor uns noch 2 Frauen gewesen, die sind dann eingestanden in die Boxen und plötzlich sind sie auseinander und je ein Platz zwischen frei. Und dann ist mein Schwiegersohn mit der Tochter zwischen ihnen links und rechts. Und in dem Moment sind die zwei Frauen gerade in den Hintern gespickt. Die sind raus. Dann ist halt mein Schwiegersohn mit der Tochter allein aufs nächste Bändli. Und dann sind die Frauen wieder hergestanden. Und dann habe ich aufgeschlossen mit meinem Enkel. Und dann haben die gesagt, so, nein. Dann dachte ich, gut, wir lassen es. Der Seilbahnbetreiber vorne, der hat dann ein bisschen geschimpft, das geht doch nicht. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was ist das Problem? Und beim Auffahren ist mir ein Sinn gekommen. Wir sind für die Leute nicht koscher, das geht nicht. Die können nicht neben, die haben ja nicht gewusst, ob wir Christen oder Muslim oder was wir sind. Aber für die ist das nicht möglich gewesen, mit nicht koscheren, praktizierenden Juden auf den Berg raufzufahren. Ja, ich schätze die Juden, aber dort musste ich im Moment schlucken. Aber der Bändli-Betreiber, der hat eher gefuttert. Du Samariter. Bei uns klingt das heute noch sehr gut. Wir haben den Samariterverein, den Samariterbund und so weiter. Aber zur Zeit von Jesus, also sagen gewisse Bibelhistoriker, das war schon fast ein Schimpfwort gewesen. Oder im Johannesevangelium hat es noch eine Stelle, wo man als Samariter-Ausdruck braucht für einen, der ein bisschen verrückt ist oder sogar dämonisch belastet ist. In einer Unterstunde in Herisau haben wir auch mal über das Thema geredet und eben auch wie der barmherzige Samariter, wie Jesus da nicht drauf schaut, wie er die Geschichte eben bewusst so erzählt. Und dann sagt eins von diesen Unti-Kind, Herisau, Ausserroden, aha, du meinst den barmherzigen Innerrödler. Da ist natürlich auch zum Ausdruck gekommen, wie Ausserrod und Innerrode zueinander steht. Ich erwähne das darum, weil Jesus diesen Umstand aber überhaupt nicht beachtet. Er erzählt keinen Witz über Oberhallau oder über Innerrödler und Ausserrödler, sondern es ist ihm nicht wichtig. Er heilt die Menschen, die zu ihm kommen. Er beachtet die Menschen, die zu ihm kommen. Und die anderen sollen sich wundern, dass der zurückkommt und sich bedankt und Gott der gibt. Die Heilung oder überhaupt der ganze Ablauf passiert genau nach alttestamentlicher Vorschrift. Da können mal die religiösen Sittenwächter nicht den Finger auf Jesus erheben und sagen, Jesus, das hättest du nicht dürfen. Er schickt sie zur Gesundheitskontrolle zurück zu den Priestern. Und gemäss dem Text kehrt aber der Samaritaner eben gleich wieder um, wo er merkt, dass er geheilt worden ist. Und das führt uns zur Hilfe vom Glauben. Wer Jesus um Hilfe bittet, der traut ihm und Gott eben auch die Möglichkeit zu, dass da etwas passieren kann. Sonst würde ich nicht um Hilfe bitten. Und in dem Text wird auch deutlich, dass Jesus da im Auftrag von Gott handelt. Jesus fragt nämlich, ist denn keiner umgekehrt, um Gott zu ehren, außer diesem Fremden? Jesus bezieht die Heilung nicht einmal auf sich selber, auf sein Wirken. Er ist nur der Wegweiser. Ist denn keiner umgekehrt, um für das, was da passiert ist, Gott zu danken? Und dann kommt die nicht unwichtige Erklärung, wo Jesus ihm sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und das sagt Jesus immer wieder zu einzelnen Personen. Es wird nicht nach dem Glauben gefragt, es wird nicht nach der Bestimmung, die der Mensch hat gefragt, sondern der einzelne Mensch, der sich im Glauben, in der Not, an ihn, an Gott wendet. Jesus stellt da keine Vorbedingungen, wie das vielleicht orthodoxe oder fromme Juden könnte machen. Wie wir das vielleicht könnten machen, wenn jemand uns um etwas bittet. Also Jesus hätte können sagen, also zuerst leist du mal deine samaritanische Staatsbürgerschaft ab. Du sprichst dich von dem los. Und dann musst du noch das Glaubensbekenntnis aufsagen, dass du ein rechter Jude wirst und so weiter. Nein, Jesus hat keine Bedingungen. Der Mensch, Punkt. Und dann sagt er, dein Glaube hat dir geholfen. Und das wird dem zugesagt, wo hinter der Hilfe eben auch der Helfer sieht. Wer das da dafür zuständig ist, wer das macht. Und so ändert sich bei dem einen Mann nicht nur die äußere Situation, dass er vom Aussatz befreit ist, sondern auch seine innere Einstellung. Und die wird eben sichtbar, weil er dankbar umkehrt und Gott dankt. Er wirft sich sogar auf den Boden und ehrt und lobt Gott. Und der Lukas schreibt ganz bewusst mit lauter Stimme, also nicht nur, sondern wirklich deutlich, dass das alle rundherum hören. Und das war ein Samariter. Nicht die religiöse Vergangenheit oder Veranlagung ist gefragt, als ob Wärme von der eigenen Herkunft her für etwas prädestiniert, für den richtigen Glauben. Ein deutscher Theologe hat einmal zu so einem ähnlichen Text gesagt, Gott hat nur ein Kind und kein Enkelkind. Also Gott hat nur ein Kind, das sich zu ihm bekennt, das sich als Kind Gottes fühlt und nicht solche, die schon in der zweiten Generation sich zu Gott hinbezogen fühlen. Also kein Enkel, sondern nur Kind. Und es ist viel so, dass ein Mensch, von dem man es vielleicht gar nicht erwartet, plötzlich spürt und auch zum Ausdruck bringt, um was es im Glauben an Jesus Christus geht. Dass es unverdient, gratis, das Leben Notwendige ist, wo wir rüberkommen, wo uns geschenkt wird. Und dafür kann man nur Danke sagen. Für die anderen 9 ist das scheinbar nicht so wichtig oder es wird nicht berichtet. Aber Jesus fragt, ist denn keiner von den anderen zurückgekommen? Es sind doch 10 gewesen, die ich zu den Priestern geschickt habe. Sie haben, was sie gesucht haben. Sie gehen weg und sie leben ihr Leben scheinbar weiter, so wie es bis dahin gegangen ist. Nicht für den Alltag, sondern, ich will es mal so sagen, für sie ist Jesus die Schwarzwälder-Torte vom Leben für hohe Festtage oder die Tabletten vom Leben dann für schwache Stunden. Und der fehlende Dank führt mich dann zur Frage, wie habe ich es mit der Dankbarkeit? Es ist doch meistens so, dass es uns gut geht, dass es alles klingt, wie wir uns das vorstellen, das bezeichnen wir als normal. Vielleicht hat man ja mal mehr oder weniger für irgendetwas flüchtig Danke gesagt. Aber viele Menschen sind gedanklich dann so schnell wieder bei dem, was ihnen fehlt, was ihre Lebensqualität einschränkt oder was noch ein bisschen mehr bieten könnte. Und da sehe ich vielleicht ein bisschen Krux drin, auch bei mir. Das, was mir fehlt, das steht weiter oben auf der Liste als das, was ich dafür danken könnte, was ich erlebe. Oder was ich habe. Von Fred Amon ist der Spruch, Dank hat meistens ein kurzes Verfallsdatum. Im Blick auf den Predigtext muss man sagen, das Problem ist nicht neu. Da ist einer, der umkehrt, aber im 103. Psalm ruft sich das der Psalmbeter selber in Erinnerung. Wir haben den miteinander durchgelesen. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und doch, erstaunlicherweise spielt Dank in der Bibel gar nicht so eine herausragende Rolle, wie man könnte vermuten. Wo zum Beispiel Jesus seine Jünger das Wort vom Unser Vater zum Beten weitergibt, kommt das Wort Danke nie vor. Wir werden aber immer wieder dazu aufgefordert, vor allem vom Alten Testament her, danket dem Herrn. Und die Aufforderung finden wir immer wieder in den Psalmen. Und der Grund für den Dank liegt auch in den Psalmen drin, der Dank für das, was Gott tut und was Gott ist. Und dann hat der Psalm 30 noch eine andere wichtige Seite vom Dank. Da redet nicht nur ein Einzelner vom Dank gegenüber Gott, als innere Angelegenheit, als seine Privatsache, sondern er erzählt im Kreis von denen, wo er zum Dankopfer eingeladen hat, was ihm gut erfahren ist. Und im Psalm 107 werden dann noch verschiedene Situationen aufgezählt, wo man Gott dafür danken kann. Und ich denke, das ist etwas Besonderes von der Dankbarkeit oder die Form von einem Danklied, dass die Hilfe von Gott einmal mich erheilt, dass ich sie überkomme. Aber ich soll sie nicht für mich behalten. Und der Professor Walter Zimmerli hat einmal geschrieben, der Dank kommt erst dort als Ziel, wo sie zum Ruhm und zu der Ehre von Gott in die Gemeinde hineinführt. Also, dass auch andere, dass die Gemeinde erfahrt, was ich gut mit Gott erlebt und erfahren habe. Eine dankbare Lebenseinstellung hilft, auch mit Kranken zu leben. Vielleicht haben wir nicht für Heilung zu danken, aber vielleicht für etwas anderes. Aber ob wir gesund oder ob wir krank sind, das Entscheidende ist, dass wir Christus und Gott als den und die entdecken, die sich uns zuwenden, wo der Ruf nach Hilfe eben nicht überhören, sondern die uns wahrnehmen, die hören, was wir für eine Not haben. Und wenn es dann passiert, dass da eine Hilfe, eine Umsetzung stattfindet, dann gehört eben auch das Danken dazu. Aber der Gedanke als Danken, das ist noch nicht die Umsetzung. Christen sollten vielleicht ein Nike-T-Shirt anlegen. Ihr wisst, was dort drauf steht. Just do it. Also, mach es einfach. So. Aber viele Christen haben eben das Liebli an. Mach es einfach. Aber der Gedanke als Danken ist noch nicht die Entscheidung. Gedanken, und das kommt meistens jedem, das ist erst Blüte. Die Umsetzung, die wird dann erst zur Frucht. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, meine Dankbarkeit deutlich zum Ausdruck zu bringen, aber wie so oft ist dann eben halt irgendetwas dazwischen gekommen. Nein, ich nehme das Wort auf von Walter Zimmerli. Der Dank soll wirklich deutlich zu Gott kommen. Es soll auch ein Zeugnis werden. Andere sollen es hören. Denk nicht nur, mach es einfach. Das wäre vielleicht das Liebli für Christen. Es hat dann vielleicht kein Nike-Symbol drauf, aber das macht auch nichts. Wir müssen, wenn wir Dankbarkeit leben und Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, nicht auch gerade Dankaltär bauen, wie das im Alten Testament oder auch später in der Kirchengeschichte passiert ist. Der Umstand aber, dass es zur jüdischen Tradition gehört, verschiedene praktische Erinnerungszeichen zu machen, hat mich zur Idee gebracht von Dankpunkt. Also Ort, wo ich etwas Spezielles erlebt habe, die mir wirklich einzuprägen und das so zu machen, dass wenn ich wieder dorthin komme, dass der Gedanke an das Ereignis eben wirklich da ist und ich dann auch dankbar bin. Nicht nur das Ereignis danken, für das Ereignis danken, sondern auch das, was dort passiert ist. Dass ich das bewusst festmache. Sie regen Erinnerung an ein für mich wichtiges Ereignis und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Glaubenserfahrungen, prägende, positive Erfahrungen. Es können auch Personen sein, die in meinem Leben irgendetwas Besonderes bewirkt haben. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass die Personen das erfahren. Es gibt zwei Personen in meinem Leben, wenn die nicht gehandelt hätten, aber sie haben das da, was sie gehandelt haben, nicht gewusst, dass sie gehandelt haben, aber wenn die nicht gehandelt hätten, wäre ich nicht mehr Pfarrer. Und ich bin ihnen dankbar, dass Gott eben meine Not gesehen hat und dass Gott eben, ohne dass ich einen Hilfeschrei gemacht habe, mir die Leute über den Weg geschickt hat. Und die Leute, die wissen das und sie haben das erfahren und haben für ihr Leben auch etwas mitbekommen. Die eine Person hat mir einmal gesagt, ich habe immer ein bisschen Mühe gehabt mit dem Gedanken, ja, was bringe ich überhaupt in dieser Welt? Hätte ich ihm das nicht gesagt, hätte er die Frage noch weiter gehabt. Und so gehört auch der Spruch dazu, viele Missverständnisse entstehen dadurch, dass ein Dank nicht ausgesprochen, sondern nur empfunden wurde. Ich möchte euch Mut machen, Dankbarkeit auch zu teilen mit anderen, denen zu zeigen, wo ihr ihnen etwas zu verdanken habt, und den Dank weiterzugeben. Und den Dank auch weiterzugeben an Gott. Dankbarkeit ist nichts Privates, etwas Innerliches, ohne äussere Folge. Der Samaritaner ist ein gutes Beispiel, weil er sich bedankt, und zwar dort bedankt, bei dem und dort her, bei Gott, wo die Hilfe hergekommen ist. Und wenn man so Dankbarkeit lebt, dann kommt der Dank immer an den richtigen Ort. Und er passiert zur Ehre von Gott. Amen. Wir neigen uns jetzt zu Gebet und Fürbitte und nach einem Moment auch von der Stille, ich leite das dann ein, lade ich euch dann zu erheben und wir werden dann miteinander zu unserem Vater beten. Wir neigen uns. Himmlischer Vater, jeden Tag nehmen wir so vieles selbstverständlich hin. Essen, Trinken, Gesundheit, Arbeitskraft, Begegnungen, Erfolg und Freude. Und wir denken erst nach, wenn uns etwas fehlt, wenn wir auf Schwierigkeiten stoßen. Manchmal auch, wenn wir die Not mit anderen miterleben. Herr, vergib uns, wo wir achtlos an dem vorbeigegangen sind, was du uns geschenkt, was du uns gegeben hast. Hilf uns dankbar sein, dir und den Menschen gegenüber. Lehr uns, auf deine Güte zu achten. Herr, es gibt viel Elend auf der Welt. Menschen, die in schwierigen Situationen sind. Menschen, wo vieles fehlt. Wir bitten dich, begleite sie. Schick du ihnen die Helfer und schick du ihnen die Linderung von der Not, die sie brauchen. Denkt heute vor allem an die Menschen in Naturkatastrophen, in Krieg oder in beidem Menschen, die leiden. Danke, Vater im Himmel, dass du immer wieder in Menschen die Hilfsbereitschaft weckst, um an Ort hinzugehen und zu helfen, wo kein Wohlstand ist, wo Not ist, wo Bedürfnisse da sind, wo wir uns nicht vorstellen können. So bitten wir dich, Vater im Himmel, vergib uns, wenn wir immer wieder dein Wirken nicht beachtet und überschauen. Du bist unser Schöpfer, du bist unser Erhalter und Erlöser. Und dafür wollen wir dir danken. Wir nehmen diesen Moment von der persönlichen Stille. Danke, dass du ein offenes Ohr für uns hast, dass wir dich kennen dürfen und dass wir so zu dir kommen dürfen. Wir loben und preisen dich dafür. Amen.